HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Trauer, Bestürzung, das sind Gefühle, die immer noch sehr groß sind in Hanau nach dem Terroranschlag am vergangenen Mittwochabend. Viele Menschen in Hanau sind den ganzen Tag danach über zusammengekommen, unter anderem für eine gemeinsame Mahnwache und um den Opfern zu gedenken. Und es gab bereits eine weitere Kundgebung. Und während zuerst stille Trauer das Bild bestimmte, wird allmählich auch die Frage nach dem Warum immer lauter. Tobias Lübben.
Am Tag 2 nach der Gewalttat von Hanau ändert sich die Stimmung in der Stadt. Gestern noch hielten bei einer großen Mahnwache rund 5000 Menschen auf dem Marktplatz gemeinsam inne und trauerten. Sie applaudierten den Spitzenpolitikern, die zu Zusammenhalt aufriefen. Bei einer Mahnwache am Heumarkt sind plötzlich andere Töne zu hören. Die Gemeinsamkeit habe ihre Grenzen, sagt Nevros Duman, die sich als Vertreterin der kurdischen Community vorstellt.
Betroffen sind wir vielleicht alle, aber ermordet werden am Ende die Migranten und Menschen, die für viele als nicht dazugehörig empfunden werden.
Von den 10 Menschen, die der mutmaßliche Täter Tobias R. erschossen hat, haben nach Angaben der Ermittler 9 einen Migrationshintergrund. Duman spricht von der Wut, die sie spüre.
Wir fragen uns alle, was passiert in diesem Land? Und wir sagen, wir werden uns dagegen verteidigen.
An der Kundgebung nehmen anfangs nur 100-200 Menschen teil. Aber dann schließen sich immer mehr an. Nach Angaben der Polizei ziehen am Abend rund 600 Menschen vom ersten Tatort, der Shisha-Bar am Heumarkt in der Innenstadt, in den rund 2 Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt, in dem der mutmaßliche Täter sich weitere Opfer suchte. Die Kundgebung ist eine von mehreren in Hanau an diesem Tag. Auf dem Marktplatz fassen sich am Nachmittag rund 200 Menschen bei den Händen und bilden eine Kette. Immer größer wird die Zahl der Blumen, Kerzen und Transparente, die am Tatort und auch am Brüder-Grimm-Denkmal vor Hanaus historischem Rathaus aufgestellt werden. Die Stadt Hanau richtet ihr Augenmerk derweil auf die Opfer und ihre Angehörigen. Die wissen im Moment kaum, wohin mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz, wie etwa die Verwandten des ermordeten Gökhan Gültekin.
Also mein Vater ist 2 Minuten vor dieser Tat da vorbeigefahren. Da hat er Gökhan gesehen, wie er da gegessen hat.
Oberbürgermeister Klaus Kaminski erklärt, er habe 2 Opferbeauftragte eingesetzt. Die Vorsitzende des Hanauer Ärztevereins und die designierte Leiterin des Gesundheitsamtes. Auch er selbst habe schon kurz mit Opferangehörigen gesprochen.
Es war in diesen 20, 25 Minuten, für mich jedenfalls, so ziemlich die schlimmsten Minuten, die ich in meiner beruflichen Zeit jemals erlebt habe.
Besonders belastend seien für die Angehörigen auch die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und die gerichtsmedizinischen Untersuchungen der Opfer, ihrer Liebsten. Was den mutmaßlichen Täter, den 43 Jahre alten Tobias R. aus Hanau angetrieben hat, ist für Kaminski klar.
Neben dem psychopathischen Anteil ist Rassismus und Hass die Spur der Erklärung.
Sagt Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Dort in Hanau wird allmählich die Frage nach dem Warum dieses Terroranschlags immer lauter. Es stellt sich nun die Frage, soll, ja muss die Politik gar Konsequenzen aus der rechtsextremen Gewalttat ziehen? In der hessischen Landespolitik haben zumindest erste Diskussionen darüber begonnen. Es berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU forderte schon seit mehreren Jahren eine Verschärfung des Waffenrechts. Sein Ziel, Extremisten sollten nicht mehr legal an Waffen kommen können. Das Vorhaben war kompliziert, da es um ein Bundesrecht geht. Dem hessischen Minister gelang im vergangenen Dezember jedoch ein Teilerfolg. Seitdem steht fest, dass ausstellende Behörden erst beim Verfassungsschutz nachfragen müssen, ob etwas gegen den Antragsteller vorliegt, bevor sie ihm oder ihr eine Waffenerlaubnis genehmigen. Doch im Falle von Tobias R. hätte selbst eine Nachfrage beim Inlandsgeheimdienst aller Wahrscheinlichkeit nach nichts gebracht, sagte der Innenminister.
Wir haben bisher nach jetzigem Erkenntnisstand keine Vorerkenntnisse, sowohl was nachrichtendienstliche Erkenntnisse angeht, wie auch was polizeiliche Erkenntnisse angeht.
In Sachen Aufstockung der Sicherheitsbehörden fühlt sich die Landesregierung gut gewappnet. Verfassungsschutz und Polizei wurden in den letzten Jahren kontinuierlich aufgestockt, betont Beuth immer wieder. Allerdings bedeutet ein Stellenplus nicht automatisch, dass die Stellen auch besetzt sind. Laut FDP-Fraktion im Landtag sind beim Verfassungsschutz derzeit 80 Vollzeitstellen vakant. Das Innenministerium widerspricht dem nicht. Auch ein Thema in Wiesbaden: trägt die AfD eine Mitschuld an der Gewalttat von Hanau durch ihre migrationskritischen Themen im Landtag und ihre scharfen rhetorischen Angriffe auf andere Parteien? Überschreitet zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Gerhard Schenk eine Grenze, wenn er sagt:
Und an diese importierten täglichen Einzelfälle, Messerattacken, Sexualdelikte, Raub und Ehrenmorde, an den Verlust der inneren Sicherheit, an diesen Blutzoll und die zahllosen Opfer ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen nicht gewöhnen.
Der Fraktionschef der AfD, Robert Lambrou, verteidigt seinen Parteifreund.
Sie können einzelne Passagen herausgreifen von AfD-Rednern. Ich kann dasselbe machen von Rednern der SPD, Linke und den Grünen, wie zum Beispiel dem Herrn Kaufmann, der am Rednerpult satt austeilt. Das gehört für mich zur harten Auseinandersetzung dazu.
Auch Lambrou selbst hat im Plenum schon hart ausgeteilt.
Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, können Sie von der Zuwanderung mit allen negativen Begleiterscheinungen nicht genug bekommen? Haben Sie uns Deutsche aufgegeben?
Auf die Frage, ob er damit nichts zwischen Deutschen und anderen spalte, sagt Lambrou:
Ich stelle eine Frage, ich mache keine Aussage. Ich möchte aber dennoch darauf verweisen, was ich eben mehrmals wiederholt habe. Im Umfeld der schrecklichen Morde in Hanau möchte ich jetzt einfach trauern. Eine Diskussion, zu welchen Themen auch immer, stelle ich mich gerne etwas später nach Abschluss der Ermittlungen.
Zu neuen Erkenntnissen aus diesen Ermittlungen wollte das hessische Innenministerium keine Stellung nehmen. Es verwies stattdessen auf den Generalbundesanwalt in Karlsruhe.
Die hessische Landespolitik diskutiert über Konsequenzen nach der Gewalttat in Hanau, Nicolas Buschlüter berichtete. Schärfere Waffengesetze, das ist eine Forderung, wir haben es gerade gehört. Denn der mutmaßliche Schütze von Hanau, Tobias R., der besaß gleich mehrere Schusswaffen. Aber ganz legal. Das war wohl auch die, mit der er die Tat dann verübte. Denn Tobias R. war Mitglied in einem Schützenverein in Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt, ganz in der Nähe von Hanau. Wie haben die Mitglieder des Schützenvereins den Mann erlebt? Frank Angermund hat sich umgehört.
Tobias R. erschießt in Hanau 10 Menschen. Auf offener Straße. Er schießt in einer Bar auf Gäste, in einem Kiosk auf Kunden und Mitarbeiter und er schießt auf die Insassen eines Autos. Sein Motiv ist rassistisch, sagt der Generalbundesanwalt. Seine Waffe ist eine Pistole. Trainiert hat er mit einer 9mm Pistole und Kleinkaliberwaffen beim Schützenverein SV Diana Bergen-Enkheim. Seit Anfang 2012 war er dort Mitglied. Auf dem Schießstand in Frankfurt haben die anderen Schützen von seiner rechtsextremen Gesinnung nichts mitbekommen.
Also total unauffällig. Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie ausrasten könnte. Hat sich auch nie irgendwie geäußert, rassistisch oder irgendwie ausländerfeindlich. Ist mir ein Rätsel.
Ein freundlicher, ruhiger, netter, aber introvertierter Mensch, so beschreiben ihn Mitglieder des Schützenvereins. Dass unter ihnen ein rassistischer Massenmörder trainiert hat, ist für viele unbegreiflich. Schriftführer Rainer Burg.
Wir selbst haben also etliche Mitglieder, auch mit ausländischen Wurzeln. Es hat hier nie in irgendeiner Art und Weise da rassistische Themen gegeben, dass jemand angegangen worden wäre, wie auch immer. Wir verstehen es eigentlich hier als Schützenkameraden.
Auch der mutmaßliche Mörder von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke, Stefan E., war Mitglied in einem Schützenverein. Und auch der Mann, der in Wächtersbach aus einem Auto auf Menschen mit dunkler Hautfarbe geschossen hat, hatte eine Waffenbesitzkarte. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht dazu in der Bundespressekonferenz.
Wir werden genau hinschauen müssen, ob die Gesetze, die in Kraft sind, ob die auch entsprechend ausgeführt werden, ob entsprechend darauf geschaut wird, wie diejenigen, die eine solche Waffe haben, ob die Zuverlässigkeitsprüfung entsprechend auch durchgeführt wird.
Schützen, die eine Waffe legal mit nach Hause nehmen dürfen, müssen aktuell mindestens ein Jahr Mitglied in einem entsprechenden Verein sein. Außerdem müssen sie eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten nachweisen können. Dann muss der Schütze einen Antrag an den Verband stellen. Mit der erteilten Bescheinigung muss er eine Genehmigung bei der zuständigen Behörde seiner Stadt beantragen. Dort findet eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung statt. Doch was bringt dieses Verfahren, wenn sich der Schütze nicht als Rassist und Verschwörungstheoretiker zu erkennen gibt? Rainer Burg.
Es gibt Staaten wie beispielsweise England, die haben den Waffenbesitz in Privathand weitestgehend verboten. nach wie vor, sage ich mal, das Problem, dass halt mit illegalen Waffen genauso Straftaten verübt werden.
Der Frankfurter Schützenverein hat als Reaktion auf den Anschlag eines seiner Mitglieder mit insgesamt 11 Toten den Trainingsbetrieb in den nächsten Tagen eingestellt. Am Dienstag will sich der Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung treffen.
Wie haben die Mitglieder des Schützenvereins, in dem Tobias R. Mitglied war, den mutmaßlichen Terroristen erlebt? Aus Frankfurt war das Frank Angermund. Keine stationäre und keine Notfallbehandlung mehr. Die Kreisklinik Wolfhagen soll diese Leistungen einstellen. Das ist jetzt bekannt geworden. Um diese Klinik gibt es schon seit längerem Streit. Die Gesundheit Nordhessen will sie schließen und durch ein Ärztehaus ersetzen. Der Landkreis Kassel versucht das zu verhindern. Er will die Klinik sanieren lassen. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle ist Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Nordhessen. In dieser Funktion hat er jetzt die neuen Pläne für die Kreisklinik Wolfhagen vorgestellt. Unser Reporter Rainer Janke war dabei.
Es ist baulich vieles im Argen in der Kreisklinik in Wolfhagen. Das hat ein Gutachten aus dieser Woche ergeben, das Geselle vorgestellt hat. So halten die Decken des Gebäudes einem möglichen Feuer nicht lange genug stand. Auch die Türen entsprechen nicht den Brandschutzstandards. Hinzu kommen bauliche Mängel bei der Verlegung von Leitungen. Die Sicherheit der Patienten sei nicht mehr gewährleistet, so Geselle. Und deshalb habe der Aufsichtsrat gestern beschlossen, die stationäre Behandlung sofort einzustellen. Alle noch im Krankenhaus befindlichen Patienten sollen bis Ende nächster Woche entlassen werden. Auch die Notfallaufnahme ist ab sofort geschlossen. Patienten würden aber weiterhin ambulant behandelt. Die Mitarbeiter waren in einer Betriebsversammlung über die Lage informiert worden. Bereits im Vorfeld hatte sich vor dem Krankenhaus eine Mahnwache formiert. Die Wolfhager haben Angst um ihr Krankenhaus.
Es muss erhalten bleiben, damit wir gerade im Alter als Notfälle hier versorgt werden können.
Ich bin über 80 und wo soll ich hin, wenn mir was passiert? Und mir ist einige Male schon was passiert.
Ich bin Bürger des Landkreises und ich finde es furchtbar, dass sowas passiert. Es soll da sein für alle.
Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Scharke sieht in der Schließung von Teilen der Klinik einen weiteren Akt im Streit zwischen der Gesundheit Nordhessen und dem Landkreis um den Erhalt der Klinik.
Das ist alles andere als erfreulich. Wir sind ja auch sehr schockiert darüber. Insbesondere deswegen, weil wir ja wirklich auf dem Wege sind, wie können wir diese Klinik erhalten? Am 1. April tagt der Kreistag hier in Wolfhagen genau zu diesem Thema.
Und auch Dieter Schrader vom Förderverein zum Erhalt der Klinik war erschüttert.
Der Brandschutz ist ein konstruiertes Element, um vorzeitig die Klinik zu schließen. Und man hat ein Gefälligkeitsgutachten, das man bezahlt hat, um eine Situation zu schaffen, diese Klinik schließen zu wollen.
Christian Geselle wiederum betont doch bei der Pressekonferenz, dass die Maßnahmen nicht mit dem schwelenden Konflikt um die Zukunft der Kreisklinik zu tun haben. Die Schließung sei zwingend und geschehe in Absprache mit dem Landkreis Kassel. Zudem werde die ambulante Behandlung in der Klinik auch weiter fortgesetzt. Wie es mit der Kreisklinik Wolfhagen nun weitergeht, ist noch völlig unklar. Eine Sanierung der Klinik würde ungefähr 5 Jahre dauern und zwischen 18 und 35 Millionen Euro kosten. Der Kreistag des Landkreises Kassel wird sich in seiner nächsten Sitzung am 1. April mit dem Thema beschäftigen. Sicher ist hingegen, dass die 160 Beschäftigten der Kreisklinik Wolfhagen an anderen Standorten weiter beschäftigt werden sollen.
In der Kreisklinik Wolfhagen soll es keine stationäre und keine Notfallbehandlung mehr geben. Rainer Janke berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.